NDR Info. Themen des Tages.
Die Assad-Diktatur ist Geschichte, doch wie geht es jetzt weiter in Syrien? Auch heute ein bestimmendes Thema in dieser Sendung. Aber auch innenpolitisch ist einiges passiert. Kanzler Scholz hat beim Bundestag die Vertrauensfrage beantragt. Am Montag soll abgestimmt werden. Und in Potsdam ist Dietmar Woidke zum brandenburgischen Ministerpräsidenten wiedergewählt worden. Allerdings erst im zweiten Anlauf. Dazu auch unser Kommentar. Und am Ende der Sendung geht es um die umstrittene Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034. Mein Name ist Peter Mücke. Einen schönen guten Tag. Die Euphorie war groß, nicht nur in Syrien selbst. Nach mehr als 5 Jahrzehnten ist die Schreckensherrschaft des Assad-Clans zu Ende gegangen. Für viele ein Grund zum Feiern. Doch inzwischen ist die Euphorie auch der bangen Frage gewichen, was die neuen Machthaber, allen voran die HTS-Miliz, vorhaben in dem Land. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Anna Osius, die seit Tagen für uns über dieses Thema berichtet. Zunächst mal die Frage, wie geht es denn den Menschen in Syrien?
Ja, den Menschen in Syrien geht es leider alles andere als gut. Wir haben hier in Damaskus heute gesehen, wie viele anstehen, um Brot zu bekommen. Eine ganz lange Schlange. Stundenlang müssen die Menschen anstehen, um das Brot zu erhalten, was ein bisschen günstiger ist als in anderen Bäckereien. Und das zeigt einfach, wie schwierig die humanitäre Lage ist. Insgesamt leben mehr als 90% unterhalb der Armutsgrenze, das heißt von weniger als $2 am Tag. Und die Lage hat sich jetzt durch den Umsturz, durch den Fall des Assad-Regimes nochmal verschärft. Die Lebensmittelpreise sind explodiert. Nur das Beispiel Brot. Man hat mir erzählt, vorher habe ein Paket Brot, Fladenbrot, 400 gekostet in der hiesigen Währung, jetzt 2000. Wir sparen uns die Umrechnung, aber man kann sich vorstellen, was das mit den Menschen macht.
Ist denn inzwischen ein bisschen klarer geworden, was die neuen Machthaber überhaupt vorhaben politisch?
Die neuen Machthaber geben sich betont gemäßigt. Es wurde ja eine Übergangsregierung ins Leben gerufen unter dem ehemaligen Regierungschef der Provinz Idlib, Mohammed al-Bashir. Der soll jetzt die Geschicke des Landes vorübergehend leiten, erstmal bis März. Und er betont, dass er ein Syrien will, was für alle Syrerinnen und Syrer da ist. Er betont, dass er einen gemäßigten Übergang will und einen friedlichen Übergang. Aber man muss natürlich sagen, er hat heute auch eingeräumt, das wird kein leichter Weg sein, denn es sind in Syrien so viele unterschiedliche Interessen, die eine Rolle spielen, so viele verschiedene Akteure, dass es da durchaus noch zu Konflikten kommen könnte.
Beispiele wie Libyen, Ägypten haben gezeigt, dass die Absetzung von Diktatoren nicht unbedingt zu Demokratie, Freiheit und Achtung der Menschenrechte geführt hat. Wie zuversichtlich sind Sie denn im Fall Syrien?
Ehrlicherweise bin ich nicht besonders zuversichtlich, eben weil so viele Akteure eine Rolle spielen. Anschauen, welche Interessen die Türkei in Syrien hat, die ja einerseits die Kurden zurückdrängen will, andererseits die vielen syrischen Flüchtlinge aus der Türkei am liebsten wieder zurückschicken möchte. Es gibt zwar jetzt nach den Gefechten der letzten Tagen zwischen den Kurden und von der Türkei Milizen einen Waffenstillstand, aber die Frage ist, wie haltbar ist der und werden die verschiedenen Minderheiten, wie die Christen, wie die Alawiten, wie in diesen neuen Regierungsprozess integriert? Kommt es tatsächlich zu freien Wahlen? Hier sind noch ganz, ganz viele Fragen offen und dass die jetzigen Anführer Syriens, die neuen Anführer Islamisten sind, macht die Sache sicherlich nicht einfacher.
Anna Osius live aus Damaskus. Wir bitten, diese kurzen Aussetzer in der Leitung zu entschuldigen. Nach 13 Jahren Krieg ist die humanitäre Lage in Syrien angespannt. Nach Angaben der Welthungerhilfe sind mehr als 16 Millionen Menschen, das sind 2/3 der Bevölkerung, auf Hilfe angewiesen. Unsere Korrespondentin hat auch die Schlangen vor Lebensmittelläden geschildert. Eine Herausforderung auch für die westlichen Staaten, die Syrien ja auch politisch stabilisieren wollen. Die Bundesregierung hat dazu heute einen 8-Punkte-Plan vorgestellt und 8 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
3 Tage nach dem Sturz von Diktator Assad bleibt die Lage in Syrien auch für die Bundesregierung weiterhin unübersichtlich. Innenministerin Faeser.
Also nochmal, wenige Tage nach dem Umsturz Assads werde ich in der Öffentlichkeit noch keine Lageeinschätzung in Syrien abgeben können. Das wäre nicht seriös.
Die Lage ist nicht stabil. Es kommt noch zu Kämpfen und Gewalt. Der sogenannte IS ist noch nicht vollständig besiegt, sagt Außenministerin Baerbock. Sie hat aber auch Neuigkeiten.
Dass in der letzten Nacht ein Waffenstillstand zwischen türkisch unterstützten Milizen und Kurden vereinbart werden konnte, ist bei aller Vorsicht erstmals eine gute Nachricht.
Die Bundesregierung wolle verhindern, dass Syrien erneut zum Spielball ausländischer Kräfte und Mächte wird, sagt Baerbock. Mit Blick auf die militärischen Angriffe Israels und der Türkei auf syrischem Staatsgebiet wird die deutsche Außenministerin deshalb auch ungewöhnlich deutlich.
Nachbarn wie die türkische und israelische Regierung, die Sicherheitsinteressen geltend machen, dürfen mit ihrem Vorgehen nicht den Prozess gefährden.
Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter spricht davon, dass die Türkei und Israel die Region neu ordnen. Er fordert, darauf einzuwirken und mit behutsamer Diplomatie dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt vor Ort wächst.
Wir können nur Angebote machen. Die Zukunft Syriens liegt in der Hand der Region und da sollten wir konstruktiv mitwirken.
Die Bundesregierung will mit einem 8-Punkte-Plan einen friedlichen Machtwechsel unterstützen. Ein eigener Sonderkoordinator im Auswärtigen Amt soll sich nur um Syrien kümmern. Erfahrung auch mit der islamistischen Rebellengruppe HTS hat man im Entwicklungsministerium. Neben den Briten sind die Deutschen die einzigen gewesen, die in der von der HTS kontrollierten Region Idlib engagiert waren, sagt Entwicklungsministerin Schulze.
Und letztes Jahr wollte die HTS zum Beispiel ein Sittengesetz mit Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum einführen. Und wir haben dann gemeinsam mit den Briten über die Vereinten Nationen klargestellt, dass wir unter solchen Bedingungen nicht mehr im Nordwesten Syriens engagiert sein können. Auch viele Menschen vor Ort haben demonstriert. Und im Ergebnis hat die HTS das Gesetz nicht beschlossen.
Geld als Druck und als Hilfsmittel im Umgang mit den neuen Machthabern. Kurzfristig stellt die Bundesregierung beispielsweise 8 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung. Auch weil die Lebensmittelpreise in Syrien explodieren.
Jetzt sind die Preise für Lebensmittel erneut dramatisch hochgeschnellt. Allein für Brot in den letzten Tagen um 900%.
Deutschland will sich in Syrien engagieren. Inwieweit das überhaupt möglich ist, wird sich aber erst in Wochen und Monaten zeigen.
Wir bleiben in Berlin, wo heute am frühen Nachmittag Historisches geschehen ist. Zum 6. Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hat ein Kanzler die Vertrauensfrage gestellt. Genauer gesagt hat Olaf Scholz heute erstmal nur die Vertrauensfrage beantragt beim Bundestag. Jetzt müssen mindestens 48 Stunden vergehen, bis die Abgeordneten darüber abstimmen. Konkret ist die Abstimmung im Bundestag sogar erst für den kommenden Montag geplant. Vor der Sendung habe ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik gesprochen und sie gefragt, wie das denn dann abläuft genau am Montag.
Also es gibt eine Debatte über die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag und zwar für 13 Uhr. Da geht das also los. Und da wird Olaf Scholz dann, das hat er heute angekündigt, begründen, warum er diese Vertrauensfrage stellt dem Deutschen Bundestag. Ich nehme stark an, dass er sich damit dem Vertrauen innerhalb der ehemaligen Ampelkoalition auseinandersetzen wird, vor allem mit der FDP, weil das Vertrauen der FDP und das Vertrauen in die FDP war ja am Schluss nicht mehr gegeben. Und er wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nochmal darlegen, warum er den Finanzminister entlassen hat. Und er wird vermutlich auch appellieren, das hat er heute schon mal angedeutet, an die anderen Parteien, die demokratischen Parteien im Bundestag, vor allem an die Union, jetzt zusammenzuarbeiten und noch ein paar Gesetze auf den Weg zu bringen. Also ein bisschen Wahlkampf wird da auch schon sein.
Die Situation ist ja eigentlich etwas skurril. Scholz will ja die Vertrauensfrage eigentlich verlieren.
Ja, es gab ja schon Kanzler vor ihm, die das auch schon genau so initiiert haben. Kohl war das, Schröder zuletzt 2005. Interessant ist übrigens in dem Zusammenhang, dass Olaf Scholz die exakt gleichen Worte gewählt hat wie Gerhard Schröder 2005. Gemäß Artikel des Grundgesetzes stelle ich den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen. Ich beabsichtige vor der Abstimmung am Montag, dem 16. Dezember 2024, hierzu eine Erklärung abzugeben. Anderes Datum bei Schröder, aber exakt die gleichen Worte für diesen Vertrauensfragenantrag.
Der Kanzler hat ja keine Mehrheit mehr im Bundestag, seitdem die FDP raus ist aus der Regierung. Eigentlich müsste die Sache ja eigentlich klar sein, oder?
Ja, eigentlich schon, aber dann gibt es natürlich immer verschiedene Szenarien. Theoretisch ist es so, der Kanzler hat keine Mehrheit, weil Rot-Grün, ne, keine Mehrheit, Minderheitsregierung, stellt die Vertrauensfrage, verliert die Vertrauensfrage. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass Abgeordnete von anderen Fraktionen, anderen Parteien, vielleicht der AfD, sagen, Scholz gefällt uns besser. oder wir sprechen ihm doch das Vertrauen aus. Es gibt sogar einige von der AfD, die das schon gesagt haben, die gesagt haben, ihnen ist Scholz lieber als ein möglicher Kanzler Merz, dann ab Februar 2025. Und dass sie deswegen Scholz das Vertrauen aussprechen wollen. Und wenn es genügend gäbe von der AfD, dann könnte diese Vertrauensfrage für Scholz sozusagen schiefgehen, insofern als ihm zu viele Abgeordnete das Vertrauen aussprechen. Jetzt hat aber Rot-Grün da vorgebaut. Die grünen Abgeordneten haben gesagt, sie würden sich enthalten. Und wenn sie sich enthalten, dann wird das wie Nein gezählt. Also insofern ist dieses Szenario sehr wenig wahrscheinlich.
Also gehen wir davon aus, dass Scholz die Vertrauensfrage wie geplant verlieren wird am Montag. Wie geht's dann weiter?
Er wird dann zum Bundespräsidenten gehen und wird den Bundespräsidenten vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Das wird Frank-Walter Steinmeier sehr wahrscheinlich machen. Und dann werden die Bürgerinnen und Bürger am 23. Februar vorgezogene Neuwahlen haben und einen neuen Bundestag wählen können.
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten sich das mit der Vertrauensfrage allerdings sicherlich ein bisschen anders vorgestellt, nämlich dass ein Kanzler sich das Vertrauen holen will, sich aussprechen lassen will, wie 72 Brandt, wie 82 Schmidt und 2001 Schröder. Und nicht, dass man in so eine Vertrauensabstimmung reingeht, die man verlieren will. Ist das irgendwie anrüchig oder gar anfechtbar?
Es war insofern anrüchig, als es tatsächlich schon mal angefochten wurde, weil das ja eine unechte Vertrauensfrage ist. Er will ja nicht das Vertrauen, sondern er will ja eigentlich das Misstrauen ausgesprochen bekommen. Das war verfassungsrechtlich umstritten, aber es gab dann 2005 grundsätzlich vom Verfassungsgericht die Entscheidung, dass das gebilligt wird. Also, dass das in Ordnung ist. Aber es hat einen, wie soll ich sagen, einen leicht anrüchigen Touch.
Informationen und Einschätzungen von unserer Korrespondentin Barbara Kostolnik aus Berlin. Auch in Potsdam ist heute historisches Geschehen. Zum ersten Mal gibt es eine Koalition aus SPD und BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Dem ist es gelungen, aus dem Stand nicht nur in den Brandenburgischen Landtag einzuziehen, sondern auch gleich Regierungsmacht mit zu übernehmen. Dietmar Woidke von der SPD ist zum Ministerpräsidenten wiedergewählt worden, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Aus Potsdam berichtet Thorsten Südow.
Beifall um kurz nach 11 Uhr, als der Sozialdemokrat Dietmar Woidke vom Landtag in Potsdam mit 50 Ja-Stimmen und 36 Nein-Stimmen erneut zum Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg gewählt wurde. Zum Chef der bundesweit ersten Landesregierung aus Sozialdemokraten und Bündnis Sarah Wagenknecht. Ein zweiter Wahlgang war notwendig, weil Woidke, dessen SPD-BSW-Koalition 46 Stimmen im Landtag hat, zunächst im ersten nur 43 Stimmen bekam. Zwei weniger als die absolute Mehrheit. Im zweiten Anlauf dann 50 Stimmen, bedeutet mindestens 4 Stimmen aus der Opposition für den 63-jährigen Woidke.
Es ist erstmal ein großer Vertrauensvorschuss, aber ich glaube, es ist noch wichtiger, dass wir jetzt schnell eine stabile Regierung mit einer Regierungsmehrheit im Parlament bekommen, weil ja die Dinge, die anstehen, beispielsweise in Landeshaushalt für das Jahr 2025 nicht weiter aufgeschoben werden können. Deswegen liegt viel Arbeit vor der Tür. Also heute ist nicht der Tag, wo irgendwas abgeschlossen wird, sondern heute ist der Tag, wo die Arbeit so richtig beginnt.
Für die Wagenknecht-Partei sitzt jetzt Robert Krumbach als BSW-Mitglied und Finanzminister mit Dietmar Woidke am Kabinettstisch in Potsdam.
Wir stehen vor einer sehr schwierigen Wirtschaftslage, dass unsere Unternehmen gut aufgestellt sind, dass wir gute und sichere Arbeitsplätze im Land halten können, dass es den Menschen besser geht. Bildungspolitik wird eine große Aufgabe sein, dass wir Politik verändern können. Das ist ein gutes Zeichen. Und die Menschen wissen, dass mit uns mehr Vernunft, mehr soziale Gerechtigkeit eingezogen ist. Und sie hoffen auch darauf. Das ist schon eine sehr große Zäsur, da haben Sie völlig recht.
Von einem schlechten Start der bundesweit ersten SPD-BSW-Länderkoalition spricht Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender der Alternative für Deutschland.
Es war kein guter Start für die Koalition. Es war, denke ich, für Dietmar Woidke auch demütigend, dass er im ersten Wahlgang nicht gewählt wurde. Und die Koalition hat ja nur eine verdammt knappe Mehrheit. Und wir sehen, dass selbst diese Mehrheit wackelt. Und ich frage mich, ob die wirklich 5 Jahre durchhalten werden. Weil Dietmar Woidke mit seiner Koalition und seinem Koalitionsvertrag für ein Weiter-so steht. Und wir brauchen kein Weiter-so, sondern wir brauchen ein Anders, ein richtig Anders.
Ab sofort geht es um das Umsetzen des Koalitionsvertrages, der unter anderem 9000 Polizeistellen in Brandenburg vorsieht, mehr Augenmerk auf das Rechnen, Schreiben und Lesen lernen in den Grundschulen und eine härtere Migrationspolitik.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow.
NDR Info. Die Meinung.
Ein holpriger Start also für die SPD-BSW-Koalition. Unser Kommentar dazu von Amelie Ernst.
Gerade noch mal gut gegangen. Mit diesem Gedanken dürfte Dietmar Woidke heute um 11:15 den Plenarsaal des Brandenburger Landtags verlassen haben. Vor allem der erste Wahlgang hat gezeigt, so geschlossen wie gewünscht stehen die Reihen von SPD und BSW nicht. Das dürfte in den nächsten Monaten bei der einen oder anderen Abstimmung noch deutlich werden. Nicht jeder Abgeordnete machte seine Kritik an Woidke oder am Rot-Lila-Bündnis öffentlich, wohl aber halböffentlich, im Halbdunkel der Wahlkabine. Eine Warnung für Woidke, anders als die künstlich angefeuerte Debatte um die Oppositionsstimmen im zweiten Wahlgang. Der CDU-Fraktionschef behauptet, dass die mindestens 4 zusätzlichen Stimmen nicht aus seiner Fraktion gekommen sein können. Gleiches behauptet allerdings auch der AfD-Fraktionschef. Keiner war es gewesen. Ein politisch allzu durchschaubares Manöver, das allein schon deshalb scheitert, weil sich nie nachweisen lassen wird, wer wirklich für Woidke gestimmt hat. Trotzdem startet die deutschlandweit erste Koalition aus SPD und BSW mit schwerem Gepäck. Das besteht aber weniger aus Woidkes Wahlergebnis im Landtag, sondern aus den anstehenden Aufgaben. Wie wird die neue Koalition die Wirtschaft stabilisieren? Wie schneiden Brandenburgs Schülerinnen und Schüler künftig in Bildungsvergleichen ab? Was wird aus den Krankenhäusern? Und wann gibt es endlich einen beschlossenen Haushalt für das kommende Jahr? Die müßige Frage nach dem Wer wählte Woidke und wer nicht, lenkt von diesen wirklich wichtigen Fragen nur ab. Regierung wie Opposition sollten sich möglichst schnell wieder um das kümmern, was wirklich wichtig ist für Brandenburg, außerhalb des Landtags.
Der Kommentar von Amelie Ernst. Im Fußball kann alles passieren. Die Fußballfunktionäre bei der FIFA jedoch haben alles unter Kontrolle. Und so war heute die Vergabe der Weltmeisterschaften 2030 und 2034 auch nur noch eine reine Formsache. Per Videokonferenz und Akklamation entschieden die Verbände, dass 2030 in 6 Ländern auf 3 Kontinenten gespielt wird und Saudi-Arabien den Zuschlag für 2034 bekommt. Gegenkandidaten gab es keine. Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, wurde auch noch im Paket abgestimmt. Nach Katar bekommt nun also wieder ein Land mit einer miserablen Menschenrechtsbilanz den Zuschlag für eine Fußball-Weltmeisterschaft. 10 Jahre sind es noch hin, bis der WM-Ball wieder in der Wüste rollt. Manche hoffen, dass Saudi-Arabien jetzt vielleicht etwas zurückhaltender ist mit Menschenrechtsverletzungen, wenn das Land durch die FIFA-Entscheidung etwas mehr unter Beobachtung steht. Unser Korrespondent Moritz Behrendt berichtet.
Die Saudis lieben Fußball, sagt Taha Al-Haji. Gerade die Jugendlichen fieberten auf die WM im eigenen Land hin. Doch dann kommt sein großes Aber. Die Ausrichtung der Weltmeisterschaft darf nicht dazu genutzt werden, Menschenrechtsverletzungen zu verschleiern und das Image des Landes aufzupolieren. Taha Al-Haji ist Menschenrechtsanwalt. Er lebt in Deutschland im Exil. Nur deswegen kann er sein Heimatland so scharf kritisieren. Vor allem die hohe Zahl der Hinrichtungen empört ihn. Saudi-Arabien bricht in diesem Jahr alle Rekorde. Bis heute wurden 340 Personen hingerichtet, darunter 117 Ausländer und 3 Frauen. Der Anwalt Taha Al-Haji sagt, die saudische Fußballoffensive mit der WM-Ausrichtung im Jahr 2034 diene vor allem dazu, das schlechte Image des Landes zu übertünchen. Hamad Al-Balawi kennt diese Kritik. Er war für die saudische WM-Bewerbung zuständig und sagt im ARD-Interview: Die Kritiker können uns besuchen, ihre Haltung an Fakten überprüfen und sich mit Saudis unterhalten. Dann würden sie feststellen, dass Saudi-Arabien sich wandle. In der Tat hat der junge Kronprinz Mohammed bin Salman, kurz MBS, im Rahmen seiner Vision 2030 massive Veränderungen angestoßen. Die Kleidungsvorschriften für Frauen wurden gelockert, das Land hat sich für ausländische Touristen geöffnet und veranstaltet Filmfestivals, Musikevents und bald auch die Fußball-Weltmeisterschaft. Freier sei Saudi-Arabien dadurch nicht geworden, sagen Kritiker wie Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International.
Die glitzernde Fassade, die Mohammed bin Salman gern nach außen trägt, spiegelt mitnichten wider, was sich in Sachen Menschenrechten in Saudi-Arabien tut. In der Tat haben wir sogar dokumentiert, dass seit Amtsantritt von MBS die Menschenrechtslage sich erheblich verschlechtert hat.
Das betreffe die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Folter in Gefängnissen und auch die Rechte von Gastarbeitern. Die hätten unter überlangen Arbeitszeiten zu leiden, ihr Lohn werde ihnen oft vorenthalten oder gleich ganz gestohlen. Damit, dass sich das bis 2034 besserte, rechnet Müller-Fahlbusch nicht. Bei der Bewerbung für die Ausrichtung der WM hätten diese Fragen kaum eine Rolle gespielt und das liege nicht nur an Saudi-Arabien selbst.
Die FIFA hat es nicht nachgefragt. Der FIFA, das muss man wohl so sagen, war das relativ egal.
Bis 2034 sind es noch 10 Jahre. Die Augen der Welt werden auf Saudi-Arabien gerichtet sein. Das Nachbarland Katar, Gastgeber der WM 2022, hatte unter Druck wenigstens einige Reformen zur Verbesserung der Situation der Arbeitsmigranten durchgeführt. Ob das in Saudi-Arabien auch der Fall sein wird, ist unsicher.
Moritz Behrendt berichtete. An dieser Stelle wollten wir eigentlich mit unserem Sportkollegen Jens-Holger Krieg sprechen über diese Vergabe, über diese umstrittene Vergabe der FIFA, der Fußball-Weltmeisterschaften 2030-34. Wir haben ein bisschen Leitungsprobleme, wir versuchen das weiter und bis dahin können Sie ein bisschen Musik von uns hören.